Der Predigttext für heute steht im Evangelium nach Lukas, Kapitel 19, die Verse 41 bis 48. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkanntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient, aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler auszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel, aber die hohen Priester und Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn das ganze Volk hing ihm an und hörte ihn.
Jesus weint über Jerusalem. So ist dieser erste Abschnitt unseres heutigen Predigttextes in meiner Bibel überschrieben. Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie. Liebe Schwestern und Brüder, was ist das für ein Kontrast? Eben noch diese Begeisterung der galiläischen Festpilger, die haben ihre Kleider auf dem Weg ausgebreitet, die haben Palmzweige abgerupft und auf den Weg gelegt, was für ein Empfang. Und eben noch dieser Jubel der Jünger, und als er schon nahe am Abhang des Ölbergs war, da fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten, und sprachen: Gelobt sei der, da kommt, der König in dem Namen des Herrn, und Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Also eben noch diese Hochstimmung, diese Begeisterung, und jetzt plötzlich hier diese Trauer des Herrn Jesus. Und als er nahe hinzukam, da sah er die Stadt und weinte über sie. Der Herr Jesus wird uns hier im 19. Kapitel des Lukas-Evangeliums vor Augen gestellt als einer, der im wahren Sinn des Wortes friedensbewegt war. Friedensbewegt. Er war auch innerlich so bewegt, ob des Unfriedens seiner Zeit und des drohenden Unheils über seinem Volk, dass er hier vor den Toren Jerusalems etwas tat, was er unseres Wissens sonst eher selten tat. Er weinte. Er weinte über eine Stadt. Er weinte über Jerusalem. So friedensbewegt war er. Und das war kein Selbstmitleid, das er hier zum Ausdruck brachte, obwohl er auch allen Grund gehabt hätte, über sich zu weinen. Wusste er doch, dass er diese Stadt nicht mehr lebend verlassen würde. Aber er beweint ja nicht sein eigenes Geschick, sondern das zukünftige Schicksal dieser Stadt und ihrer Kinder. Und er wird auch später dann sagen, als er schon unterwegs nach Golgatha war und die Leute dann auch bestürzt waren, sagte er: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint höchstens über euch und eure Kinder. Ich habe mich schon gefragt, könnte so etwas uns heute auch passieren, dass uns das Schicksal einer Stadt und ihrer Kinder, dass uns das Schicksal eines Volkes, das uns das Schicksal dieser Welt so nachgeht, dass uns nicht nur irgendwie zum Heulen zumute ist, sondern dass wir tatsächlich anfangen, Tränen zu vergießen, zu trauern. Zwei Dinge sind mir in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Zum einen hatte der Herr Jesus damals eine große innere Distanz zu den Tagesereignissen und zu den Tagesgesprächen seiner Zeit. Da ging es auch immer wieder um den Frieden. Da waren die verschiedenen religiösen Parteien, die sich jede auf ihre Weise ganz dem Frieden verschrieben hatten. Da waren die römischen Besatzungstruppen, die auf ihre Weise auch für den Frieden zu sorgen hatten und die Welt mit ihrer Pax Romana, mit diesem Frieden Roms zu beglücken hatten. Und da gab es auch damals diese zelotische Bewegung, also jene Fanatiker, die meinten, mit ihren terroristischen Aktionen die Befriedung des Landes herbeizwingen zu müssen, so einen Gottesstaat aufrichten zu müssen. Ich habe mir so gedacht, Boko Haram lässt grüßen und die Taliban in Afghanistan, die lassen grüßen und die IS-Kämpfer im Irak, die lassen grüßen. Das gab es damals auch schon, diese Iskarier, diese Zeloten, die jederzeit bereit waren zu irgendeinem Terroranschlag. Und da war auch der kleine Mann auf der Straße, der von morgens bis abends seinem Nachbarn immer einen Friedensgruß entgegenbrachte, Shalom, Friede. Kein Wort war so oft in den Mündern der Menschen wie dieses Wort Shalom. Und der Herr Jesus, er stand allen diesen Friedensbewegungen, allen Friedensbemühungen, allen menschlichen Friedensinitiativen, allen Träumen vom Frieden seiner Zeit ganz kritisch gegenüber. Da sagt er, wenn du doch erkenntest zu dieser deiner Zeit, was zum Frieden dient, wenn du doch erkenntest, was wirklich zum Frieden dient, wenn wir doch erkennten, was in dieser unserer Zeit heute, in diesen unseren Tagen wirklich zum Frieden dient. Aber da braucht es zunächst einmal diesen Abstand, diese Einkehr, diese Besinnung, dieses Stück Distanz zu allem, was man sonst über das Thema Frieden zu sagen hätte. Und dann kommt das andere dazu. Einmal dieser innere Abstand und dann gleichzeitig diese Nähe zur Stadt und ihrer Menschen. Als er nahe hinzukam, da sah er die Stadt und weinte über sie. Liebe Gemeinde, wir brauchen beides, auch heute. Einmal schon diese kritische Distanz zu allem, diesen kühlen Kopf, den klaren, geradezu prophetischen Überblick und diesen Einblick und das deutliche Erkennen dessen, was wirklich zum Frieden dient und was nicht. Und dann auch wieder diese Nähe, die einen nicht kalt lassen kann. Also das Fernsehen schafft wirklich keine Nähe. Und dass einem das Elend von Menschen wirklich unter die Haut geht, dass es einem innerlich nahe geht, dazu braucht es mehr. Ich denke an Mazia, diese junge Frau aus dem Irak, die vor 6 Wochen zu uns als Asylbewerberin kam. Die kommt aus einem ganz kleinen Dorf, eine Stunde von Mosul entfernt. Und durch Flucht entging sie den IS-Milizen. Die junge Frauen wie sie, junge jesidische Frauen auch wie sie entweder zum Islam, zur Konvertierung zum Islam oder zur Heirat mit einem IS-Soldaten zwingen wollten. Hat ihr Vater ihr gesagt, mach bloß, dass du wegkommst. Wir hatten ja noch 12 Geschwister, eine große Familie in einem kleinen Dorf. Und dann hat sie es geschafft, sich in einen Bus zu setzen in Mosul und hat es doch tatsächlich über Umwege bis hierher nach Deutschland geschafft. Und wir können nur sagen, Masia, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Mögen auch noch so viele Menschen in unserem Land dieser Einwanderung kritisch gegenüberstehen und Fremden auch feindlich gegenüberstehen. Wir hier in Heiligenstadt sagen, herzlich willkommen. Und wenn man sie etwas näher kennenlernt, etwas näher herankommt an die Leute, dann merkt man auch, dass das lässt einen nicht kalt. Das geht einem nach. Es ist schon so, wie oft sind wir innerlich so weit entfernt von unserem allernächsten Nachbarn. Aber der Herr Jesus, er war im wahren Sinn des Wortes so friedensbewegt, der konnte beim Anblick dieser Stadt und ihrer Kinder nicht ruhig bleiben, auch nicht außen vor bleiben. Er musste handeln, er musste Initiativen ergreifen. Es werden manche damals gedacht haben, jetzt ist es soweit. Jetzt kommt da der Messias. Jetzt wird das ihnen zeigen. Jetzt wird er Frieden schaffen mit und ohne Waffen. Jetzt wird er das Land von den Römern befreien. Mit seinen Legionen von Engeln und wie auch immer. Und was tat er? Er befreite nicht das Land von den Römern, sondern zuerst mal den Tempel von den Händlern. Mein Haus soll ein Bethaus heißen und sein. Und was habt ihr draus gemacht? Ein Kaufladen, ein Museum, eine Kultstätte, eine Räuberhöhle gar? Also mit dieser seiner Friedensaktion hier im Tempel, da hat der Herr Jesus ein für alle Mal ein unübersehbares Zeichen gesetzt. Mein Haus, sagt Gott, soll ein Bethaus sein. Nichts anderes. Liebe Gemeinde, die Bibel lässt ja keinen Zweifel daran, dass Friede, der mehr ist als ein fauler Friede, der mehr ist als ein vorübergehendes Schweigen der Waffen, der mehr ist als ein zerbrechlicher Friede, nur von Gott kommen kann. Und auch das macht die Bibel deutlich. Gott will gebeten sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, will sich als Antwort auf Gebet einstellen. Und einen wichtigeren Beitrag zum Frieden als das Gebet gibt es nicht. Gerade auch das gemeinsame Gebet in der Gemeinde. Wie sagt Paulus im ersten Timotheusbrief, ich will jetzt, dass alle Männer an allen Orten aufheben heilige Hände und beten, damit wir in Frieden leben können, ein ruhiges, besonnenes Leben führen können. Beten verbindet. Es verbindet Menschen miteinander. Beten verbindet mit dem lebendigen Gott, mit dem Gott des Friedens. Und Beten verändert. Und Beten gibt neue Sichtweisen. Und der Herr Jesus als ein betender Mensch, kam er nun nach Jerusalem und sah etwas, was die anderen Leute nicht so gesehen hatten. Und er weinte. Beten stärkt. Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht, sag selber, nach seinem Rat. Und der Friede, den wir selbst nicht machen können, setzt uns in den Stand, für den Frieden zu arbeiten, den wir schon machen können. Gott antwortet auf Friedensgebete seiner Kinder. Wir haben das ja auch so ein bisschen erlebt. Das ist jetzt auch schon ein Vierteljahrhundert her. Ich selber habe die Friedensgebete damals in Leipzig und an anderen Orten der ehemaligen DDR auch so als eine Bestätigung angesehen, dass das Gebet eine ungeahnte Macht hat. Das hat etwas bewegt in unserem Land, hat Steine ins Rollen gebracht. Und schade, dass diese Friedensgebete weitgehend, wenn auch zum Glück nicht ganz, aufgehört haben. Gerade jetzt, wo sie so nötig wären, in dieser unserer Zeit, wenn wir doch erkennen würden, was in dieser unserer Zeit zum Frieden vonnöten ist. Mein Haus soll ein Bethaus sein. Muss da denn erst wieder ein Krieg kommen, damit die Christen zum Beten zusammenkommen? Wenn du doch erkenntest, was zu deinem Frieden dient. Der Herr Jesus war so friedensbewegt. Er hat auch so starke Gefühle gezeigt. Trauer hat er gezeigt und Zorn. Als er Jerusalem sah, er war sowas von traurig. Und als er im Tempel auftrat, denkt man, wir kennen ihn nicht mehr. Da ist er zornig geworden. Da hat ihn ein Eifer um das Haus des Herrn gepackt. Und er hat gehandelt und an der richtigen Stelle angesetzt. Liebe Gemeinde, wir können diesen Abschnitt im Lukas-Evangelium nicht lesen, ohne auf das Allerwichtigste in diesem Zusammenhang noch hinzuweisen. Der Herr Jesus war ja nun im Begriff, in die Stadt Jerusalem hineinzugehen. Und er wusste, was ihn jetzt erwarten würde, dieser kurze Prozess und der schmachvolle Tod am Kreuz. Aber er war so friedensbewegt, dass er das in Kauf nahm, dass er das jetzt ganz bewusst alles in Kauf nahm, um unseretwillen, auf dass wir Frieden hätten. Frieden mit Gott und damit Frieden mit uns selber und mit unserem nächsten Mitmenschen und mit unserer Umwelt und Schöpfung. Der Jesus hat dies Friedensschaffer selig gepriesen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und wie lautet nochmal das Gebet, das den Franziskanern zugeschrieben wird, dass am Ende sogar noch Franz von Assisi zugeschrieben wird: Herr, mach mich zum Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Ach Herr, lass du mich trachten, nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer da hingibt, der empfängt, wer sich nicht selbst sucht, der findet, wer verzeiht, dem wird verziehen und wer da stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.